Mein Herr, ich sehe dich als die ewige Zeit und als den höchsten Herrscher. Du hast weder Anfang noch Ende und du bist der Alldurchdringende. Du behandelst jeden gleich, indem du deine Barmherzigkeit an alle verteilst. Uneinigkeit unter den Lebewesen entsteht durch gesellschaftliche Beziehungen und Austausche. Erläuterung. Kunti Devi war sich bewusst, dass Krishna weder ihr Neffe noch ein gewöhnlicher Familienangehöriger ihres Elternhauses war. Sie wusste sehr wohl, dass Krishna der urerste Herr ist, der als Paramatma die Überseele im Herzen eines jeden weilt. Ein anderer Name für den Paramatma-Aspekt des Herrn ist Kala oder ewige Zeit. Die ewige Zeit ist der Zeuge all unserer guten und schlechten Handlungen. Und so werden uns die entsprechenden Reaktionen vom Herrn in seinem Aspekt der ewigen Zeit zugeteilt. Es hat keinen Sinn zu sagen, wir wüssten nicht, wofür und weswegen wir litten. Wir selbst mögen die Missetaten, deren wegen wir gegenwärtig leiden, vergessen haben, doch wir müssen bedenken, dass Paramatma unser ständiger Begleiter ist und daher alle Geschehnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kennt. Und weil der Paramatma-Aspekt Shri Krishna also alle Geschehnisse und ihre Folgen bestimmt, ist er auch der höchste Herrscher. Ohne seine Einwilligung kann sich kein Grashalm bewegen. Den Lebewesen wird so viel Freiheit gegeben, wie ihnen zusteht, und der Missbrauch dieser Freiheit bildet die Ursache von Leid. Die Geweihten des Herrn missbrauchen ihre Freiheit nicht und sind deshalb die guten Söhne des Herrn. Anderen, die ihre Freiheit missbrauchen, teilt die ewige Kala Leiden zu. Kala bringt den bedingten Seelen sowohl Glück als auch Leid. Alles wird von der ewigen Zeit festgelegt. Ebenso wie wir ungewollte Leiden empfangen, können uns auch Freuden widerfahren, um die wir nicht gebeten haben. Da all dies von Kala vorherbestimmt ist. Niemand ist also in den Augen des Herrn ein Feind oder ein Freund. Jeder genießt oder erleidet die Folgen seines eigenen Schicksals. Dieses Schicksal schaffen sich die Lebewesen, während sie gesellschaftlich miteinander in Berührung kommen. Jeder will die materielle Natur beherrschen und dementsprechend schafft sich jeder unter der Aufsicht des höchsten Herrn sein eigenes Schicksal. Der Herr ist alldurchdringend und kann daher die Handlung eines jeden beobachten. Und weil der Herr weder Anfang noch Ende hat, kennt man ihn auch als die ewige Zeit, Kala. Kala. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasate Deve Gauravani Pracharine Nivase Sasanyavadi Pracharine Satane Jaya Sri Krishna Chaitanya Deo Nityananda Hare Krishna, 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 Hare. Heute wollen wir eine kleine Meditation über die Zeit anstellen. Die Zeit wird in den Heiligen Schriften als eine Repräsentation Gottes hier in dieser Welt, also in der materiellen Welt, genannt. Das heißt, dass jeder Krishna in dieser Form am einfachsten wahrnehmen kann. Selbst jemand, der nicht gottesbewusst ist, also ein Atheist, kann die Zeit erkennen als die größte Kraft oder sagen wir mal Macht besser in seinem oder ihrem Leben. Denn jeder muss sich dem Einfluss der Zeit beugen. In meiner Jugend war ich sehr begeistert von Alexander, dem Großen, der zum Herrscher Asiens aufstieg. Ich weiß noch, als ich die Münze sah, die man fand, hatte ja Münzen mit seinem Bildnis gedruckt und hat ihn in Umlauf gebracht als Währungsmittel über ganz Asien. Da war ich sehr interessiert und habe mich deswegen mit dem Leben Alexanders damals ein bisschen beschäftigt. Und vor kurzem habe ich auch noch einmal mir kurz das vergegenwärtigt. Und zwar ein makedonischer Herrschersprinz, der aufgrund eine Vision bekam, dass er so weit gehen wollte wie kein Herrscher vor ihm und sich den ganzen asiatischen politischen Raum untertan machen wollte. Und es wird ihm beschrieben, also was für Eroberungszüge er gemacht hat. Es ist eigentlich unglaublich. Er hat eine Armee aus Makedonien um sich gezogen, einem Staat, der heute politisch völlig unbedeutsam ist. Es sind sehr, ja, aus westlicher Sicht haben die Makedonen damals ihre Zeit gehabt, aber seit der Zeit eben nicht mehr. Und es wird dann beschrieben, wie er mit dieser Armee, sich also der gewaltigen persischen Armee, die zahlenmäßig unglaublich überlegen war, die herausforderte und insgesamt zweimal schlug und dann einen Bereich, was sich bis nach Indien erstreckte, hat auch Teile Indiens überwältigt, erobert hat. Stell dich das mal vor, das ist unglaublich. Dann ist er schließlich, weil seine Leute kriegsmüde waren, die hat also jede Woche ein neues Heer zu schlagen, musste er dann wieder umkehren, hatte aber ein Weltreich gegründet, was also wirklich unvorstellbare Ausmaße hatte. Dann ist dieser machtvolle Mensch, den also ständig versucht haben, Leute also nach dem Leben zu trachten, nicht nur von den Ländern, die er bezwang, natürlich waren da, also war da ein Kopfgeld auf ihn angesetzt worden, was wir uns kaum messen können, aber auch in seinen eigenen Reihen waren ständig Leute, die ihm nach dem Leben trachteten, und es kam ständig zu Mordanschlägen gegen ihn. Dann schließlich dieser größte Herrscher der uns bekannten Geschichte von einer Krankheit ereilt worden, einem Fieberkrankheit, die ihn dann einfach im Bett hat sterben lassen. Die ewige Zeit hat jedem, auch dem gewaltigsten Herrscher, einen bestimmten Rahmen gesetzt, innerhalb dessen er tätig werden kann. Und wenn dieser Rahmen, dieser zeitliche Rahmen dann zu Ende gekommen ist, dann gibt es also wirklich nichts, was ein Menschen weiterhin tätig sein lassen kann. Nichts, also nichts und niemand. Jeder von uns hat diesen Zeitrahmen, der bereits schon feststeht. Ja. Können wir uns fast vorstellen, jeder von euch ist in so einem Rahmen gekommen. Und da steht genau in der Ecke, sagen wir rechts oben, euer Lebensalter drin. 84 Jahre vielleicht für Goloka Dham Prabhu. Und 62 für einen anderen von uns. Wir alle haben diesen zeitlichen Rahmen. Und dieser zeitliche Rahmen, wie gesagt, den setzt Krishna fest. Und der ist Krishna auch. Das ist Krishna. Die ewige Zeitenergie in dieser Welt, in dessen Strom jeder von uns getragen wird, ist Krishna. Ein Devotee, der das versteht, möchte sich Krishna auf eine bestimmte Art und Weise nähern. Seht man, nur für den Materialisten ist Krishna die Zeit, weil der Materialist nicht die Möglichkeit hat, weiterzugehen als eben diese Macht. Er kann nicht, das ist, was ihn hält, was ihn festhält. Ein Devotee sagt, erkennt in seinem Leben gut, da ist dass Gott in meinem Leben, der mich ohnehin hält und auch mein Leben bestimmt. Lass mich jetzt versuchen, ihn kennenzulernen und eine Beziehung zu ihm zu eröffnen. Und unser Leben, was wir im Laufe der Zeit so führen, ist wertvoll, wenn wir zu Krishna eine Beziehung etablieren können. Und wenn uns das nicht, wenn uns das versagt bleibt und wir nur zu ihm als Zeit eine Beziehung haben, indem wir älter werden und vielleicht sogar klagen und besorgt sind, denn der Tod ist ja nicht etwas Schönes für die bedingte Seele, also, dann verwirken wir unser Leben in der Zeit. Ich möchte euch hier ein bisschen über Liebe zu Krishna vorlesen, von einem Augenzeugen oder von einem Zeitzeugen, nämlich Narada Muni. Er schreibt, sobald ich mit meinem Geist, der durch transzendentale Liebe gewandelt war, über die Lotusfüße der Persönlichkeit Gottes zu meditieren begann, rollten Tränen aus meinen Augen und sogleich erschien die Persönlichkeit Gottes, Shri Krishna, auf dem Lotus meines Herzens. Krishna erscheint in unserem Leben, wenn wir Liebende werden. Wenn in unser Herz das Kleinod der Liebe zu Krishna Platz nimmt. Wenn wir in der Lage sein können, Tränen aus unseren Augen für Krishna zu vergießen, dann erscheint Krishna auf dem Lotus unseres Herzens. Im Laufe der Zeit ist es gut, wenn wir uns immer wieder fragen, wie weit ist es mit meiner Fähigkeit und meiner Bereitwilligkeit im Bhakti, im liebevollen, hingebungsvollen Dienst für Krishna. Wie weit kann ich diese Liebe zu Krishna schon ein bisschen verwirklichen? Und wir sollten unser Leben so einrichten, dass wir auf diese Frage gute, positive Antworten geben. Immer mehr und immer mehr. Prabhupada schreibt hier in der Erläuterung, das Wort Bhava, Liebe, ist hier bedeutsam. Die Stufe der Bhava wird erreicht, nachdem man transzendentale Zuneigung zum Herrn entwickelt hat. Die erste, anfängliche Stufe wird Shraddha oder Gefallen am höchsten Herrn genannt. Und um dieses Gefallen zu vergrößern, muss man mit rein Geweihten des Herrn Gemeinschaft haben. Das ist ja die zweite Stufe. Die dritte Stufe ist das Befolgen der vorgeschriebenen Regeln und Vorschriften des hingebungsvollen Dienstes. Auf diese Weise werden alle Arten von Befürchtungen zerstreut und alle persönlichen Unzulänglichkeiten, die das Fortschreiten im hingebungsvollen Dienst hemmen, behoben. Wenn alle Befürchtungen und persönlichen Unzulänglichkeiten beseitigt sind, entsteht fester Glaube an die Transzendenz und der Geschmack für sie wächst in größerem Maße. Diese Stufe führt zur Zuneigung und danach kann Bhava oder die Vorstufe ungetrübter Liebe zu Gott. Alle oben genannten Stufen sind nichts anderes als verschiedene Stufen in der Entwicklung transzendentaler Liebe. Wenn man von transzendentaler Liebe erfüllt wird, entsteht ein starkes Gefühl der Trennung, das zu 8 verschiedenen Arten der Ekstase führt. Jetzt hört ihr was, ein bisschen von Ekstase. Tränen aus den Augen eines Gottgeweihten sind eine unwillkürliche Reaktion. Und da Shri Narada Muni in seinem vorangegangenen Leben diese Stufe sehr schnell erreichte, nachdem er seine Heimat verlassen hatte, war es für ihn durchaus möglich, die Gegenwart des Herrn durch seine entwickelten, von materiellen Einflüssen freien, spirituellen Sinne spürbar zu erfahren. Und eine sehr schöne Erläuterung, wo Narada Munis Stufe der Liebe beschrieben wird. Die Liebekammer also entwickelt sich durch ein Gefallen, was man an Krishna findet. Ach, schön, ihn auf dem Altar zu besuchen. Schön, ihn dort zu sehen. Das Radha Madan Mohan. Und wird dann weiter gefördert durch die Gemeinschaft von großen Devotees des Herrn, mit denen wir eine persönliche Gemeinschaft pflegen. Besonders indem wir hören über Krishna. Dann tun wir uns Vorschriften und Regeln zuwenden, um einfach in den spirituellen Erlebnisraum zu kommen. Vielfach heute in der modernen ISKCON-Zeit, auch besonders in deutschen Landen, ihr wisst vielleicht, dass wir Deutschen die Mentalität haben, von Extremen zu gehen, von einer Seite zur anderen. Das ist so ein bisschen, kommt in unserem genetischen Kodex mit, da können wir nichts für, das ist Erbgut. Wir sind manchmal so ein bisschen, taucht die Frage auf, Regeln und Regulierung. Ich muss aber doch etwas aus freien Herzen heraus tun, aus freien Stücken heraus. Nur das allein kann mir nützlich sein im spirituellen Leben. Was ich aus freien Stücken heraus tue. Nicht das, was ich tue, indem ich mich Regeln und Regulierung beuge. Auch an diesem Einwand ist sicherlich etwas Wichtiges dran, denn wenn man das total mit Widerwillen tut und dabei so Beklemmungen entwickelt, dann klar, dann gibt es sicherlich Schwierigkeiten im Geist. Aber lass uns kurz studieren, warum es gut ist, Regeln und Regulierung einzuhalten. Aus einer ganz unbekannten Ecke hatte ich eine sehr interessante Diskussion neulich. Einer meiner Schüler, also der Vater eines meiner Schüler, ist ein Minister. Und seltsamerweise für diese Vorlesung passt es genau. Eines der Präsidentenkandidaten für Makedonien, ist also ein ganz hochgestellter Politiker, kennt auch Kohl persönlich und die ganzen deutschen Politiker, das hat mich richtig gewundert. Und dieser Mann, wir haben ihn derzeit wieder einmal besucht, bei sich zu Hause in Skopje, Makedonien. Wir sind sehr gute Freunde geworden, ich gehöre fast zum Haushalt dazu. Mein Bild ist auch da in der Wohnung, also weil ihr Sohn, den sie so gerne mögen, also mit mir so eng verbunden ist, das ist der Grund. Und, ja, wir saßen so am Abend, der Tag war gelaufen, wir schauten so aus dem Fenster und sahen die Sonne über den makedonischen Hügeln verschwinden und aßen Erdbeeren mit Schlagsahne, das ist hervorragendes Gericht für alle Zeiten. Und ich fragte den Tichomir, heißt er. Tichomir, was gefällt dir wirklich an diesem Leben? Gefällt Ihnen wirklich an diesem Leben? Ich überlegte. Bin ich frei, alles zu sagen? Ja, natürlich, wir tun ernsthaft diskutieren. Fußball spielen. Ja, im Fernsehen zugucken oder nein, selber spielen. Und fragte ich ihn, wieso? Und er ergoss sich dann in einer 20-minütigen Ansprache über die Glorien des Fußballspiels. Es war jetzt ein hochgebildeter Mann, sehr kultiviert, der Direktor des Fernsehens, lange Zeit gewesen, also Kultusminister mal gewesen. Es ist kein primitiver Mensch, sondern ein durchgeistigter Mensch. Dann habe ich lange nachgedacht, warum findet er das Fußballspielen so gut, was für mich der Inbegriff von Geistlosigkeit darstellt. Wir kamen denn drauf, wenn sich ein solcher Mann ins Fußballfeld begibt und ergibt er sich einen Satz von Regeln und Regulierungen. Es gibt es ja genau vorgeschrieben. Ich glaube, Richard, du kennst dieses Spiel persönlich. Da gibt es also es ist keine Schande, wenn der Präsident Kandidat auch. Da gibt es ja, da muss man noch Regeln einhalten, glaube ich. Also beim Schießen, man kann nicht aus jedem, und wenn der Ball mal irgendwo hinkommt, wo das nicht ganz okay ist, so, dann muss man auch, gibt es Regeln, wie man den befreit, den Ball, glaube ich, so Freischuss oder. Ja, also ich weiß jetzt zu wenig davor, Oliver. Das liegt, ich habe also fluchtartig das Fußballfeld immer verlassen, wenn sich meine Freunde es geschafft hatten, mich dahin zu bewegen, weil es ist irgendwie zu ein einsames Spiel für mich in jedem Fall, wo man sich so einsam und verloren vorkommt. Und kann euch jetzt keine Beispiele geben, aber ich weiß, ich machte immer alles verkehrt, weil ich die Regeln nicht kannte und da muss man auch mal aussetzen, glaube ich. Also irgendwie war da. Und bei ihm ist es so, er hatte noch mehr. Wenn er zu spät kommt, muss er eine Runde Orangensaft spendieren und so weiter. Und er lässt alles, wenn er dieses Fußballfeld beschritt, hinter sich. Sein Mobiltelefon, wo er also jederzeit erreichbar ist, ist ausgestellt für die Zeit des Fußballspiels. Und er wirft sich völlig den Gesetzen, den sich auch jeder ganz normale deutsche Fußballspieler, ob professionell oder unprofessionell, unterwirft. Und dadurch erfährt er etwas wie eine Art Befreiung aus dem Alltag. Eine Art Erlösung aus dem schwierigen Dasein eines Politikers in einer schwierigen Zeit und fühlt sich unglaublich erleichtert und frisch, wenn er dieses Feld wieder verlässt. Das könnt ihr auch erfahren, wenn ihr in eurem Leben mal etwas ganz und gar anderes tut. Schistikade und ich waren jetzt in Österreich gewesen. Und da wir eine große Reise antreten, wollten wir uns körperlich ein bisschen ertüchtigen und sind dann zusammen spazieren gegangen. So, ich hatte vorher in den Alpen, ich hatte vorher meinen Gastgebern gesagt, bitte versteht, ich bin auf der letzten, also auf dem letzten Zahn hänge ich mal wieder. Ich muss danach meine private Zeit haben. Nur ganz kurz sollte man gehen. Es ist das anstrengendste Jahr in meinem Krishna-Bewusstsein gewesen, menschlich und servicemäßig. Bitte versteht, dass ihr mir Zeit gebt. Und da sagte der Gastgeber etwas ganz Interessantes zu mir. Das ist auch ein sehr kultivierter Mann. Er sagte, das, was du tun musst, ist abschalten. Das Beste, was du tun kannst, um abzuschalten, ist etwas ganz anderes zu tun. Jetzt gehen wir mal durch die Berge und danach gehen wir, wir haben eine Heimsauna, in die Sauna und dann machen wir was ganz anderes, als du machst. Du brauchst auch nicht immer zu predigen, das geht bei mir nicht, das muss schon sein, aber alles andere habe ich, da ging man in Hosen, weil der Dodi so unpraktisch erschien, mit so Steigestöckern, wo man den Boden rammt. Und da haben wir Gämse gesehen und waren unter Gämsen und sind im Skravendelmassiv rein gravendelt. War eine ganz andere Situation, Lebenssituation, eine andere Luft, andere Leute, also eben Gämse um einen herum, Latschen und Kiefern und so weiter. Und man konnte wirklich sehen, wie in dieser anderen Umgebung, diesem anderen Umstand, man ganz anders reagierte und ganz andere Seiten in einem vorkamen. So, diese beiden Beispiele eines Politikers und eines Menschen, so wie ihr seid, also am Devotee, möchte ich euch als Beispiele geben, um euch zu zeigen, wie man indem man in ein anderes Feld hineingeht, ein anderes Erlebnisfeld hereingeht, in dem ganz andere Dinge in einem zum Vorschein kommen und man so etwas wie etwas entwickelt. Das ist auch, weswegen wir Regeln und Regulierungen einhalten, weswegen wir unsere 64 Prinzipien haben, am Ekadasi zu fasten, dem Banyanbaum unsere Verehrung darzubringen, die heiligen Schriften zu lesen, vor den Detis zu tanzen, Charanamrita zu schlürfen. Heute sind 64 davon, Gebete zu rezitieren und so weiter. Wenn ein Devotee in diesen Bereich hineingeht, in dieses genau festgesetzte Feld, wird er mit Sicherheit abschalten aus dem materiellen Leben und einschalten in ein ganz neues, ein tief empfundenes spirituelles Leben. Also das ist eigentlich genial von Rupa, von der Tradition so festgelegt worden, dass man ein Feld schafft. Wenn man das tut, entwecken sich plötzlich spirituelle Gefühle in einem. Es kommt so, wie wenn man ein Streichholz an der Reibefläche hält und das Feuer dann zum Vorschein bringt. Gut, wir sprechen darüber, dass letztendlich Liebe zum Vorschein kommen soll durch diese Dinge. Wie beim Streichholzbeispiel das Feuer das gewünschte Element ist, so ist auch Liebe zu Krishna das gewünschte Element. Srila Prabhupada hatte einmal darüber gesprochen, wie wir am besten Liebe zu Krishna entwickeln können. Es wird dadurch geschehen, indem wir Krishnas Unterweisung, die er in diese Welt hineingibt, Krishnas Wünsche erfüllen. Es gibt eine hochinteressante Begegnung im Chaitanya Charitamrita zwischen einem Brahmana, den Krishna sah, den Kurma Brahmana, den Lord Chaitanya sah. Lord Chaitanya hielt sich für, ich glaube, eine Woche bei ihm zu Hause auf und nach einer Woche brach er auf und wollte weiter marschieren. Der Brahmana war also sehr, sehr gestört darüber. Oh, bitte geh nicht, bitte geh nicht, bitte geh nicht. Und Lord Chaitanya gab ihm dann eine Unterweisung, wie er mit dem wie er zusammen sein könne mit dem Brahmana. Er sagte, jeden, den du triffst, solltest du instruieren, die Anordnung von Lord Krishna zu befolgen, wie er sie in der Bhagavad Gita und im Srimad Bhagavatam gibt. Auf diese Weise werde ein spiritueller Meister und versuche, jeden in diesem Land zu befreien. Wenn du dieser Unterweisung folgst, wird dein materialistisches Leben zu Hause kein Hindernis sein für deinen spirituellen Fortschritt. Stattdessen, wenn du diesem regulierenden Prinzip folgst, werden wir uns hier wieder treffen. Oder anders ausgedrückt, du wirst niemals meine Gemeinschaft verlieren. Wenn wir es schaffen, in dieser Welt tatsächlich nach Krishnas Unterweisung und Wünschen zu leben, werden wir mit Krishna zusammen sein können, selbst in dieser Welt. Ist das nicht wunderbar, Murali? Es ist wirklich wunderbar. Krishna kommt in diese Welt hinein, gibt uns Anleitung und wenn wir unter diesen Schirm treten von Krishnas Anleitungen und Anweisungen, werden wir zurück sein. Könnt ihr euch die Situation vorstellen, dass Krishna als Chaitanya Mahaprabhu oder als Gauranga mit dem Kurma Brahmana und will ihn verlassen und der Kurma Brahmana kann das natürlich nicht tolerieren. Wir können uns vorstellen, wie es gewesen sein muss. Der wird sich auf dem Boden in einer lang ausgestreckten Ehrbietung geworfen haben und gesagt, please don't go, please don't go, wird er gesagt haben, bestimmt. Und Lord Chaitanya sagt, ich gehe ja nicht. Du kannst mich wieder treffen in meinen Unterweisungen. Tu einfach, was ich dich bitte und dann gehe ich ja nicht von dir, dann bin ich ja mit dir zusammen. So versucht auch ein Devotee in dieser Welt, die Unterweisung Krishnas zu sehen und einzuhalten. Und die wichtigsten Unterweisungen von Krishna sind vier. Manmana bhava mat bhakto majaji mang namaskuru mangivaisya satyam te pratijane priyosime. Das heißt so, Manmana, denke an Krishna, tu irgendwas, damit du an Krishna denken kannst. Am besten den ganzen Tag über. Diene ihm, tu etwas, was du nur für Krishna tust. Was du sonst vielleicht nicht tun würdest, was du für Krishna aber tust. Und verehre ihn, bring etwas da. Hier in Golokadam können wir auch bei der Verehrung mithelfen. Wir können hier auf dem Altar und können helfen in der Küche und so weiter. Und schließlich bringe ihm die Ehrbietung da. Wenn wir uns daran halten, an diese Unterweisung Krishnas und die weiter und weiter gestalten, kreativ, es sollte zu unserem ganz eigenen Ausdruck unseres liebevollen Dienst kommen. Denn wir sind ja Individuen, die schon jetzt Individualität haben. Mein Ausdruck von hingebungsvollen Dienst wird ein anderer sein als vielleicht der von Shrestikata, aber wir alle müssen bemüht sein, unseren eigenen individuellen Ausdruck von Hingabe Krishna zu geben. Dann werden wir mit Krishna auf eine spirituelle Weise Gemeinschaft haben. Ich möchte meine Vorlesung beenden, indem ich euch noch eine wunderschöne Stelle aus der Diskussion über Arthur Schopenhauer, einen deutschen Philosophen, mitgebe. Wenn du dich einfach dem höchsten Willen ergibst, entweder in Leid oder Glück, das ist dein Glück. Das ist wirkliches Glück. Dieser Umstand kann jedoch nicht, diese Hingabe kann jedoch nicht gemacht werden, wenn man keine Liebe im Herzen hat. Das Ideal ist, unter allen Umständen hingegeben zu bleiben. Aber man kann dieses Ideal nicht erreichen ohne Liebe. Wenn es einen Mangel an Liebe gibt, kann diese Mentalität sich nicht entwickeln. Zum Beispiel ihr. Prabhupada dreht sich jetzt zu seinen Schülern um. Eine ganze Gesellschaft handelt nach meinen Anweisungen. Nämlich die Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Es liegt nicht daran, dass ich viel mehr wert bin. Nein, da ist Liebe da. Ohne Liebe könnt ihr das nicht machen. Du hast ein bisschen Liebe für mich. Deswegen trägst du meine Anweisung auf. Sonst ist es nicht möglich. Ihr, und ich könnte gar nicht der Leiter dieser Bewegung sein. Ihr seid ja Fremde. Ihr seid Amerikaner. Ich kam von einem anderen Land und habe kein Bankkonto. Ich kann euch nicht mal einen Auftrag geben. Ihr müsst das jetzt machen, sonst werde ich euch tadeln. Nein, ihr tut es aus Liebe heraus. Es ist eine Verbindung der Liebe. Ich kann jetzt kühn genug sein, euch zu tadeln. Ja, aber ihr tut unter jedem Umstand meine Anweisung ausführen, weil hier dieses Prinzip der Liebe da ist. Unsere ganze Philosophie ist Liebe. Wir versuchen zu lernen, wie wir Krishna lieben können. Das ist schon alles. Ohne dieses grundlegende Prinzip der Liebe können diese Dinge überhaupt nicht sich vorgestellt werden. Schön gesagt, ne? Ist auch sehr klar. Also, ich kann mich erinnern an eine Stelle, wo die Votis aus dem mit Prabhupada in Mexiko im Park spazieren ging und ohne dass wir das gemerkt hatten, waren Prabhupadas Eukalyptuszweige ausgegangen. Was machte er mit den Eukalyptuszweigen? Mit den Eukalyptuszweigen reinigte er sich die Zähne, denn sie haben eine astringierende Wirkung und sind gut fürs Zahnfleisch, Nachbildung. Und Prabhupada sagte auf dem Spaziergang, oh, ich habe keine Eukalyptuszweige, da ist ein geeigneter Baum. Und sofort schossen die Devotees los, wie junge Molosserhunde. Und haben den also diesen Zweig gekriegt. Also der war ganz hoch, da musste man also aufeinandersteigen, wie Bremer Stadtmusikanten. Und dann haben die den da runtergeholt. Und das war die Atmosphäre damals. Diese Liebe zu Prabhupada hat also unglaublich geholfen. Ich weiß noch, Prabhupada kam nach Schloss Rettershof und da war der, wir hatten zwei Eingänge, einen Haupteingang und einen Boteneingang. Du weißt, ich weiß gar nicht mehr, welcher ist. Ich weiß nicht, der zur Küche ging, also der neben dem Predigerraum war, wir hatten doch in der Ecke so einen Predigerraum gehabt, war das der Haupteingang oder der Nebeneingang? Und dann der so in die Halle gleich. Ja, das war der Haupteingang. Das war der Nebeneingang. Gut. Und der unter der Schatzkammer, also im Schatzmeisterraum, der daneben ging, war der Hauptmann, der größer war. Ja. Wir haben aber als Devotees immer den, also ich weiß, ich habe immer nur den Nebeneingang benutzt, weil man schneller überall war, wo man hin musste. Hauptsächlich nach oben in die Räume, wo man war. Und ich weiß noch, ich hörte dann Prabhupada käme. Und der Nebeneingang, der ganze Boden war mit Fels, mit Farbflecken überkleckst. Das weiß ich noch heute. Und ich dachte, oh no. Jetzt Prabhupada diesen Eingang nimmt, der eigentlich viel praktischer ist, weil ich ihn ja auch immer nehme. Denn wie Prabhupada diese ganzen Farbkleckse und so, das, da muss man was machen. Und ich weiß noch, weil ich sehr ungeschickt bin, das weiß also Shishtikata, also in so technischen Sachen, und ich habe mir so ein Kartoffelmesser genommen und habe dann die ganze Nacht bis 5 Uhr morgens an diesem Farbflecken rumgearbeitet. Und ich weiß noch, wie es war. Ich war so voller Freude, das zu tun, weil ich dachte, jeder hat es übersehen, nur ich nicht. Und als ein Prabhupada ankam, wollte ich Prabhupada natürlich durch den Nebeneingang boxieren, damit er das sehen würde. Ich war sehr jung, also 17 Jahre, ein Kind eigentlich. Ne? Und da sehr unscheinbar, also sehr natürlich, nehme ich mal an. Und dann haben die gedacht, ja, Prabhupada geht schon noch darum bei der Stadtführung, aber wir müssen ihn jetzt durch den Haupteingang bringen, bitte hab Verständnis dafür. Und ich, klar, meine Beten, ich habe es ja auch für Prabhupada getan, ich habe es nicht für mich getan, diese Farbflecken daraus zu machen, dass ich jetzt gelobt werden muss, sondern für Prabhupada. Und yes. Das war die damalige Stimmung in unserer Bewegung. Da war Liebe da. Und durch diese, wenn man schon mal irgendwo Liebe entwickeln kann, für, also nicht diese eigennützige weltliche Liebe, sondern eben für, entweder für einen Devotee oder für Krishna, dann wird es unglaublich leicht im spirituellen Leben. Das sind auch die schwierigsten Sachen, wie für so einen jungen, schläfrigen jungen Mann eine die ganze Nacht die Farbflecken wegzuoperieren. Kein Problem. Denkt man gar nicht dran. Am Morgen ist man genauso frisch wie am Abend, weil eben diese Kraft der Liebe da ist. Das fehlt uns heutzutage. Das fehlt wirklich. Heute ist es ein bisschen anspruchsvoller, glaube ich, diese Liebe zu entwickeln, weil wir sind auch schon ein bisschen älter, wir haben vieles erlebt. Aber diese Liebe, die wir auf Krishna richten, da müssen wir darauf achten, auch während wir in unserem Leben Fortschritte gehen, wir Liebe zu Krishna entwickeln. Und es ist ja gesagt, wie, wir tun seinen Service einfach und seine Unterweisung in dieser Welt. Wir können ja mal fragen, statt zu fragen, wie geht's? Und dann zu hören, ja, ich habe mir jetzt mein Auto erneuert und mein Fahrrad gepflegt und so, statt diese Sache. Können wir mal fragen, wie geht's dir in der Entwicklung deiner Liebe zu Gott? Dabei? Hm, wie geht's? Woran? Bhajan Kushal, sagt er, in Indien begrüßen sich die Spiritualisten so. Bhajan Kushal, wie geht dein Bhajan? So, okay. Da, schön, diese Kultur. Wie geht dein Bhajan? Woran? Mhm. Gut. Ihr merkt, heute ist nicht so viel mit mir los in Sachen vorbereiteter Vorlesung. Ich habe einfach nur mal so aus dem Herzen gesprochen heute. Also es war nicht eine richtig philosophische Vorlesung. I'm sorry, aber manchmal ist man halt ein bisschen müde im Leben. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Bhajan Kushal Nityananda Priya? Macht ihr nicht. Ja. Dass alle was?
Alle Religionen.
Religionen, ja.
Moralische Verhalten, also die Mitglieder der Eltern. Und wenn man glaubt, dass unser Leben der beste war, wenn man sich das Buch hat gezeigt hat, dann war man stolz und zufrieden. Und ich, wie geht man mit einer solchen Herausforderung um? Ich würde das immer sagen, dass ich
Prabhupada sagte zu dieser Frage einmal, es gibt nur eine Religion, Liebe zu Gott. Mit diesem Wort Liebe zu Gott öffnete er das Forum. Also an diesem Argument ist etwas Richtiges dran. Und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist etwas, was die... Du musst sehen, wer diese Frage stellt. Das heißt, wie weit Menschen das verstehen können. Wenn es Menschen sind, die ein bisschen feiner sind im spirituellen Leben und von spirituellen Leben etwas wissen, dann könnte man sagen, wir müssten an den Ergebnissen schauen. Ich meine, ich möchte hierzu sagen, dass die Ergebnisse in unserer ISKCON-Bewegung im Augenblick nicht total ermutigend sind, was das große Gros betrifft. Aber Prabhupada hat von Anfang an gesagt, wir wollen einen Mond haben. Das geht hier um die, das geht hier um die Monde, das werden wenige sein, die Liebe zu Krishna so richtig, die also, wo das so richtig strahlt in einem Leben, es werden wenige sein. Ich glaube, das kann man inzwischen schon sehen, oder? Bhaktivinoda Thakur sagt deswegen, dass diejenigen, es gibt ja zwei Wege, den Weg der Regeln und Regulierung, den Weg der spontanen Hingabe. Um den Weg der spontanen Hingabe zu entwickeln, muss man auszuüben, muss man mindestens frei sein von Anathas, von diesen unerwünschten Angewohnheiten, weil die einen sonst immer wieder wie Anker festhalten werden in seinem spirituellen Fortschritt. Und für die meisten von uns ist es wichtig, den Regeln und Regulierungen zu folgen. Und diesen Regeln und Regulierungen kann man am einfachsten folgen in einer Vanashram-Gesellschaft. Wir haben das nicht, weil Prabhupada selber, ein Devotee ist, der eigentlich auf dieser Ebene der spontanen Hingabe ist, haben wir versucht, das zu imitieren. Aber für uns, wir müssen uns situieren. Das ist ganz klar geworden. Also jetzt waren wir im Pula Camp. Wir hatten 600 Devotees. Stell dir das mal vor. Ich kann mir das nicht ganz vorstellen. Sie sagten, kommen und gehen. Nicht, weil nicht alle ganze 10 Tage Zeit haben. Es sind ja auch welche berufstätig. Und ich habe von morgens bis abends da gesessen im Wald und gepredigt zu den vielen Leuten, die mich sehen wollten, habe wirklich festgestellt, die Devotees, die so situiert sind, die studieren, die Lehrerberuf machen und solche ganzen Sachen, die waren immer die Besten, am besten situiert. Das habe ich immer gesehen, Vishwadev Prabhu. Das ist mir so aufgefallen. Aber man könnte sagen, die Luftikusse, nicht die Luftikus, ich meine es jetzt nicht als ein Böse, ein Luftikus klingt, glaube ich, ein bisschen. Die nicht situierten, die so ein bisschen so nur das Mönchsleben und Nonnenleben führten, bis in die, da waren ganz wenige, die wirklich stark und starke Persönlichkeiten sind. Das ist mir wirklich sehr, sehr aufgefallen. Und versteht ihr, was ich sagen möchte? Wir sind ganz normale Menschen. Haribol. Also zumindest ich. Und wir müssen was, wenn wir nicht was tun, was unserer Natur entspricht, dann sind wir verloren. Also das wird nicht laufen bei uns. Wir sind nicht Raganuga Bhaktas und so weiter, die einfach nur von Liebe geleitet werden. Ist nicht so. Hier ist jetzt eine gewisse Gefahr und ich möchte sehr, sehr präzise das ansprechen. Also was ich jetzt sage, ist mir noch wichtiger, als was ich eben gesagt habe zu diesem Thema. Das heißt jetzt nicht, dass jeder von uns eine wahnsinnige, wie soll ich mich ausdrücken, Panik kriegen sollte. Was, ich habe ja nicht studiert, was, ich arbeite ja nichts, was, ich bin ja nicht situiert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Situation. Was wir hier zum Beispiel in Goloka Dham machen, ist ja Gemeinschaftsleben. Es gibt viele Leute in der Welt, die das als Ideal anstreben und die wissen, dass da ihre Situation ist. Versteht ihr? Aber was nicht geht, ist, wenn wir keine Verantwortung auf uns nehmen. Wenn wir keinen Bereich nehmen, in dem wir tätig sind. Du kannst perfekt situiert sein auf einem Hare Krishna Projekt, wenn du da Verantwortung übernimmst und dich da in was reinbegibst. Wenn wir uns mal so einen Service anschauen, wie ich möchte jetzt ein vollbeschäftigter Pujari, der ist situiert, wenn das seine Sache ist. Oder ein vollbeschäftigter Manager, der ist situiert. Oder wie unser eins, ich bin ein vollbeschäftigter Prediger. Da ist man ausgefüllt, solange man muss halt Verantwortung übernehmen. Und nicht so ein unverantwortliches Leben führen, wo man einfach so vor sich dahin lebt und so weiter. Und dann kann sich weder materiell noch spirituell etwas im Leben entwickeln. Aber ich will dir ehrlich sagen, zum Schluss, Nityananda Priya, ich habe sehr ausführlich, also ich mache das immer noch, ich studiere andere Wege. Ich sehe, dass die sehr oft die gleichen Elemente haben wie wir, nur anders ausgedrückt. Ich möchte sehr gerne, wenn ich alt bin, ein Buch schreiben über, sagen wir mal, Spiritualität als das, was die Religion untereinander eigentlich verbindet. Ich denke aber, weil dieser spirituelle Weg vom Prabhupada eben, wenn man den richtig versteht und auch vor allen Dingen anwendet, weiß ich, da findet man alles drin. Es ist sehr, 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 sehr tief. Und es gibt eben auch, wenn man das Detail liebt, viele Detailinformationen, die nicht so da sind. Ich abonniere jetzt gerade so ein Magazin, also ich habe nur 3 Ausgaben abonniert und jetzt will ich es wieder abbestellen. Public Forum hieß das, ein sehr qualifiziertes Magazin von den Christen. Und ich sehe immer wieder, boah, schön, also schön, dass wir im Krishna-Bewusstsein sind. Ja, die suchen nach Antworten, die eigentlich sehr in dieser Philosophie vorhanden sind. Wenn man das anwendet, wirkt das Krishna-Bewusstsein unglaublich. Ich kenne jetzt, kann euch von dem Ferienlager, oder wie heißt das, dem Summercamp da machen. Da hatten wir also sagen wir mal so, wir hatten drei Devotees da, die für den Inhalt des Programmes hauptsächlich verantwortlich waren. Bhakti Tirtha Maharaj, Krishna Chaitra Prabhu und auch ich ein bisschen. Und wir haben dann den Devotees, wir haben darauf geachtet, dass die Programme schön und interessant gestaltet waren und voll mit, doch sehr anziehend, sodass ein Großteil auch daran teilnahm. Und wir haben gesehen, das sind ja die Devotees, die zum Großteil außerhalb von Tempeln leben, wie die da reingegangen sind in diese spirituelle Programm. Es war wie so ein Aufzug. Alle haben sich gewundert, was passiert denn mit uns? Wir werden so transformiert. Und dann waren immer jeden Morgen ein paar, also die Leute, die Devotees da, die lange vor Radha Kunya Vihari gebetet haben. Die haben wirklich die ganze Show gestohlen, Radha Kunya Vihari. Die waren so das virtuelle Zentrum in diesem Riesenzelt. Wir alten Hasen waren in so einer Ecke und haben uns gefreut, wie es gewirkt hat, die virtuelle Atmosphäre und die wohl dies glücklich gemacht hat in ihrem virtuellen Leben. Voller Freude und voller Wohlbehagen. Und jeder ging mit einem großen Lächeln am Ende des Summercamps durch die Gegend und grüßte sich freudig mit Harry Bohl und wollte nicht wegfahren und all sowas. Und es ist sehr schön zu sehen, wie der Vorgang halt wirkt, wenn man ihn nur einhält, wenn man es nur macht. Die meisten Hare Krishnas sind halt Menschen, die nicht immer so spirituell sind, die auch viele Motive haben, warum sie zum Krishna-Bewusstsein kommen. Meistens eben Leid, dass es ihnen nicht so, dass sie nicht ihren Platz finden konnten in der Welt. Und dann natürlich sehr bereit, will ich aufhorchen, einer Philosophie, die so ein bisschen weltabgewandt ist und das materielle Leben auch gehörig kritisiert. Ja klar, das habe ich ja immer gedacht. Aber denen geht sehr oft der eigentliche Punkt. Zum Beispiel mein erstes Jahr, ich bin ja auch so ein Materialist. Mein erstes Jahr, ich habe die ein Jahr gebraucht, um mich abzureagieren über die Schule. Ich habe jeden Tag über die Schule gemeckert. Das haben mir die Devotees gesagt. Schule, ganz normale Schule, also Gymnasium. Jeden Tag nur das. Und dann haben die mir gesagt, du, schon gut, aber das geht doch nicht. Wir sind doch nicht die Schülerreform hier, die Schulreform. Wir sind eine spirituelle Bewegung. Verstehst du, es geht um Krishna. Es ist egal. Du brauchst es ja nicht zur Schule zu gehen, wenn du nicht willst. Jetzt kümmere dich aber mal um das Thema. Krishna. Ein Jahr habe ich gebraucht, bevor ich überhaupt merkte, es geht hier um Gott. Ich hatte ja auch einige Freunde mitgebracht. Manche haben dann gemerkt nach einem Jahr, dass es um Gott ging und haben gesagt, das wollten wir eigentlich nicht. Wir wollten eine Revolution machen gegen die Gesellschaft. Und haben sich dann sympathisch verabschiedet. Tut uns leid, wir sind ja in unserer kleinen Welt gewesen. Also es war jetzt die falsche Bewegung. So. Und sind dann in die politischen Bewegungen gegangen. Hare Krishna. Gut. Wir haben jetzt ein... Wishwati.
Keine Frage,
bitte.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ich bin dir sehr dankbar. Worum es mir da ging, ist, dass wir trotz der Unreife hatten wir halt Es ging da mir nicht um die Tatsache, ob Prabhupada gegenwärtig ist oder nicht, sondern dass wir Liebe zu Prabhupada hatten und aus dieser Liebe heraus dann Dinge tun konnten, die sehr schwierig sind zu machen. Wie Prabhupada hier sagt, wenn man sich dem höchsten Willen ergeben möchte, ob in Leid oder in Glück, dann braucht man ein bisschen Liebe dafür, dass man es aus Liebe heraus tut. Das kennen ja Mütter sehr. Ich glaube, du mit deiner süßen Tochter, du tust ja viele Einbußen in deinem privaten Leben tun, also nicht mehr so in der Nacht nicht immer regelmäßig durchschlafen, aber das ist ja überhaupt kein Problem, weil die Mutter liebt das Kind und das Kind erwidert ja diese Liebe sehr. Das ist ja, haben wir da um Liebe an. Aber was Vishwadev sagt, ist sehr, sehr wichtig. Darüber haben wir auch sehr viel gesprochen am Prabhupads Erscheinungstag in Pula, dass eigentlich diese Verbindung zu Srila Prabhupada auch noch posthuman, würde man sagen, also noch nach seinem Wirken möglich ist. Und da haben verschiedene Devotees Beispiele gegeben darüber, wie sie einen Kontakt zu Prabhupada suchten. Immer wieder wurde sehr wichtig erwähnt, dass man natürlich, dass Prabhupada selber sagte, man könne ihn über seine Bücher kontaktieren. Also es ist ein bisschen, es ist gar nicht so, es ist schon schwierig, weil da muss man immer erstmal selber drauf kommen, Prabhupada über seine Bücher zu kontaktieren. Also das wäre mir nicht eingefallen, wenn ich nicht das gehört hätte. Nicht? Aber wir wissen das, glaube ich, alle bei uns, dass wenn wir diese Erfahrung machen, Prabhupads Büchern zu lesen und dann Schätze dort zu sammeln, dann ist diese Verbindung natürlich da. Aber auch es wurden andere Dinge gegeben, wie Prabhupada noch weiter wirkt. Seht mal die ganze esoterische Szene. Ich möchte unbedingt auf das, was Vishwadev sagt, eingehen, denn es scheint mir auch ein sehr wichtiger Punkt zu sein. Es wäre nicht richtig zu denken, Prabhupada ist jetzt weggegangen und ja, ich bin ja nicht sein Schüler gewesen oder seine Schülerin und das ist, deswegen kann ich das niemals verspüren, was ihr damals, selbst obwohl ihr unreif wart, verspürt, der hat diese Liebe und diese, ach, das machen wir jetzt alles und so. No. Es gibt noch andere Dinge. Prabhupada ist vielen Devotees zum Beispiel im Traum mal erschienen. Die ganze esoterische Szene weiß ja von diesen großen Persönlichkeiten, die nicht weggehen. Also man kann jetzt C channeln und Ra, wie heißen die noch, Ramses oder Ramses glaube ich nicht, oder Red oder nicht, das gibt diese Persönlichkeiten tatsächlich. Nun, bei spirituellen Persönlichkeiten ist das insbesondere der Fall und unsere Tradition ist voll davon, wie man mit denen in Kontakt treten kann. Die gehen ja nicht weg. Die bleiben da mit ihrer Message, ihrer Vani, ihrer Persönlichkeit. Prabhupada ist noch hier. Du kannst ihn wirklich treffen, indem du zum Beispiel diese eine Pforte gehst, also durchschreitest, die Pforte seiner Bücher und dann das andere natürlich seine Unterweisung. Dass du es so tust, do it Prabhupada's way. Mach es wie Prabhupada. Es ist schon ein bisschen ich will dir ehrlich gesagt sagen, Vishwadev. Also das ist so wichtig, was Vishwadev eben gesagt hat. Und wir kennen ja, er macht ich finde das sehr gut, wenn du dich so immer einbringst. Mein Prabhupada-Bewusstsein war damals auch nicht so groß wie jetzt. Also wirklich nicht. Ja, Prabhupada war da, das war klar. Und ich hörte ab und an Vorlesungen. Da war so ein Vorlesungsdienst, so Kassetten kamen, so drei in der Woche. Und die hörte ich meistens. Das kann ich sagen. Aber also mit 16 Jahren zu joinen, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mehr ich damals war. Also jetzt ja immer noch, aber damals katastrophal, wenn ich das erstmal, nicht katastrophal, natürlich, ein junger Mensch ist nun mal so, natürlich und philosophisch auch nicht besonders und weiter. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jeden Tag am Prabhupada so gedacht habe. das will ich nicht sagen, aber da war Liebe da. Also richtig diese einfache, kindhafte Liebe, die entstanden war bei unserer ersten Begegnung, als Prabhupada mich gesehen hatte und mich zu willkommen geheißen hatte in seiner Bewegung. Diese einfache, diese Liebe, die da war. Man wusste einfach so ganz normal, ja, er ist da, genauso wie wir vielleicht hier im Projekt denken, ja, unser Bhakti Bhusha Maharaj, der war jetzt so oft da. Wo ist er denn jetzt gerade? Ja, ist er gerade in Argentinien, nehme ich an. Wie man weiß das, oh, der ist da, ist doch schon alles so in Ordnung und so. Und so war das damals. Hinten Prabhupada ist jetzt da, was macht Prabhupada denn? Und dann kam denn irgendwas, so ein Brief, Prabhupada hat gesagt, der ganze GBC taucht nichts. Super, hat man dann gesagt, endlich sagt es einer. Und so war der rebellische Geist aufgeweckt. Nicht? Und so ganz einfach war man mit Prabhupada verbunden, durch diese fast kindhafte und natürliche Zuneigung. Und da, in meiner Vorlesung ging es mir darum, das ist ganz wichtig, wir müssen in unser Herz Liebe reinkriegen. Es geht gar nicht anders, unser spirituelles Leben. Darum geht es nur. Aber jetzt, wir können ihn weiter kontaktieren. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich habe auch gedacht, als ich die Vorlesung in Pula gegeben hatte, was sagt man jetzt den Devotees, wenn ich jetzt wieder eine tolle, neue, nostalgische, meine Erlebnisse mit Prabhupada erzähle. Das ist 23 Jahre her, wo Prabhupada seinen Körper verlassen hat hier. Das wird den Devotees nicht helfen. Es ist besser, man spricht darüber, wie kann jeder Einzelne von uns, der jetzt im Zelt ist, seinen Kontakt zu Prabhupada wiederherstellen oder machen. Und dann haben verschiedene Devotees darüber gesprochen. Gut. Vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns heute morgen Abend wieder. Ich hatte gedacht, dass ich morgen Abend in diesem Tempel hier, also hier im Tempelraum, spreche, weil sonst dann auch gerade Madan Mohan auch da sind. Und so. Und es ist immer so, dass die Treffen im Karuna waren so wahnsinnig spät. Man kommt und dann kommt man nicht rechtzeitig zum Rasten und dann kann man nicht richtig abfliegen. Das ist also der technische Grund. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaur Nitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari.